ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über alles, was richtig, falsch und eventuell relevant fürs Höllenfeuer ist. Ich bin Christoph, ich habe mein Theologiestudium erfolgreich abgebrochen und bei mir sind Urs und Alex.
Hallo.
Hallo.
Die beiden dürfen taufen, beerdigen, verheiraten und selber auch verheiratet sein, denn sie sind Diakone, so eine Art, ich sag mal, Assistenzpriester mit Familie, der aber kein Abendmahl machen kann, keine Diskussion. Urs, wieso machst du das? 20 Sekunden, gerne weniger.
Ganz ehrlich, ja. Ich habe ein paar Leute gesehen, die verheiratet, beerdigt und getauft haben und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das kann ich besser.
Oh, gut. Schön, dass du so ehrlich bist. Es ist bei den letzten Folgen...
Meinst du jetzt mich damit?
Nein, das geht ja nicht. Ihr seid ja gleichzeitig Diakone geworden. Aber die Idee ist sehr, sehr schön.
Ja.
Es ist bei den letzten Folgen ja 1 bis 42 Mal vorgekommen, dass ihr einen Ton angeschlagen habt, als würdet ihr gerade am Toten Sonntag auf der Kanzel stehen. Aber das wollen wir hier nicht. Für besonders schwere Fälle pastoralen Schwafeltons gibt's diesen Ton hier. Den Buzzer von Jericho. Wenn der erklingt, müsst ihr nochmal umformulieren oder für immer schweigen. Und wer am Ende der Folge die meisten Hupen gesammelt hat, der muss, Alex?
Ein Wort verstecken, beziehungsweise nein, nicht verstecken, sondern in einer der nächsten Folgen aussprechen.
So sieht's aus.
Und ich finde unfair, nur weil ich Transsubstantiationslehre gesagt
wie heißt
habe.
Das? Wie heißt das?
Transsubstantiationslehre.
Nee, das klingt ja anders.
Ja, gesagt habe, dafür eine Hupe zu bekommen, finde ich echt unfair. Ich wollte mal ein bisschen Theologie reinbringen.
Und weil ihr nicht bis in alle Ewigkeit weiterlabern sollt, wird jetzt noch ein kanonischer Countdown gestartet. So. Und nachdem uns eine engelsgleiche Stimme erklärt, was eigentlich Sünde ist, geht's auch schon los.
Papst Franziskus hat einmal gesagt, wir allein können die Sünde nicht verstehen. Es ist eine Gnade, um die wir bitten müssen. Herr, lass mich verstehen, was das Böse ist und was ich getan habe oder tun kann.
Heute mit einem echten Sündenklassiker. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie man mit einer Frau schläft. Das wäre ein Greuel, heißt es in Levitikus 18, Vers 22. Im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom heißt es, Männer gaben den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Das klingt jetzt gar nicht so sexpositiv und LGBTQI+ willkommen heißen, wie die Regenbogenflaggen es an vielen Gemeindehäusern vermuten lassen. Also ja, was denn nun? Ist es Sünde, schwul zu sein?
Ich komme aus dem Kopfschütteln überhaupt gar nicht raus, dass wir tatsächlich noch im Jahr 2024 ja. zu Recht in einem solchen Podcast über diese Frage nachdenken müssen, weil kirchlicherseits immer noch keine klare Positionierung zu diesem Thema vorgenommen.
Nee. Es gibt eine klare Positionierung und die heißt, es ist Sünde. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es wird ein bisschen abgeschwächt und in Deutschland versuchen sie zurückzurudern und sagen, ah, so ist das alles gar nicht gemeint und so weiter. Und auch die im Vatikan, das ist doch keine Diskriminierung. Nein, wir weisen nur auf Dinge hin, bla bla bla. Aber das alleine schon, dass man da nicht zu steht und sagt, was man da macht und was man bei Leuten auslöst. Ja. Ne? Also die Leute, die sich abgewandt haben und der Kirche einfach nur noch den Finger zeigen und sagen, ja, dann eben ohne euch, das ist das eine. Aber es gibt ja Leute in der Kirche, irgendwo in anderen Ländern, die sich das anhören und die gesagt bekommen, du bist ein dreckiger Sünder. Die, was das mit denen macht, ne? Also ich meine, stellt euch das mal vor, ihr habt irgendetwas, was originär zu euch gehört, zu eurem Leben, zu eurem Sein, zu dem, was Alex ist, zu dem, was Christoph ist. Und ihr müsst es verstecken, und zwar die ganze Zeit, damit keiner auf dich zeigt und dich ausgrenzt, damit dir keiner sagt, du bist schlecht. Was das mit dir macht,
ja, Urs, mehr noch.
Da musst du krank werden, ja. Da wirst du krank bei, es geht gar nicht anders.
Ihr müsst das verstecken und sie glauben auch noch, es verstecken zu müssen.
Ja, genau. Sie glauben, dass sie unnatürlich sind, was weiß ich.
Und
ne?
ich war total überrascht. Also, mir war das nicht klar. Ich habe recherchiert und gesehen, dass die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität erst 1990 von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen hat und der Weltärzteverband erst 2013 die sogenannten Konversionstherapien als Verletzung der Menschenrechte bezeichnet hat.
Die Konversionstherapie ist eine höchst umstrittene verhaltenstherapeutische Behandlung, mit der homosexuelle Neigungen aberzogen werden sollen. Sie wird vor allem in evangelikalen Kreisen befürwortet.
Gut, das soll die Position einiger Personen in der katholischen Kirche aber nicht milder erscheinen lassen, nur weil andere auch so spät dran sind.
Nein, gar nicht.
Nein, die haben das befördert.
Ja, eben.
Als wenn die katholische Kirche oder das Christentum oder die ganze Sache nicht so über Jahrhunderte verteufelt hätte, dann wären wir doch längst viel weiter.
Also fangen wir nochmal an, am Anfang, nicht direkt bei Adam und Eva, aber schon bei den Bibelstellen, die ich eingangs zitiert habe. Also, es gibt verschiedene Stellen im Alten Testament, die lesen sich schon so, dass man sagt, ja, Homosexualität finden diese Stellen nicht gut. Ich glaube, es ist jetzt klar geworden, dass unsere Meinung hier am Tisch da sehr einhellig ist. Wir finden das völlig in Ordnung und wir finden das auch natürlich, dass es Homosexualität gibt. Ja, nur damit keine Verwirrung entsteht. So, jetzt gibt es verschiedene Stellen im Alten Testament und auch ein paar im Neuen Testament, die in der Vergangenheit immer so gelesen worden sind, dass man sagt, Homosexualität ist nicht okay.
Das Problem, man kann es nicht oft genug sagen, ist, beim Verwenden biblischer Zitate werden diese aus einem völlig uns mittlerweile fremden Zeit- und Kulturverständnis herausgerissen, einzelne Sätze aus einem sehr komplexen System, und dann werden sie heute in Bezug auf die Sexualethik angewandt. Das kann niemals und nimmer funktionieren, jetzt mal unabhängig von der völlig unmoralischen Bewertung. Die Bibel sagt nichts über Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, aus. Nichts.
Gar nichts.
Die sexuellen Akte, die darin beschrieben werden, in zum Beispiel den Stellen, die du eben beschrieben hast, beziehen sich immer auf den jeweiligen kulturellen und soziohistorischen Kontext.
Ja, klang gut, war auch nicht richtig gepredigt, aber war schon ein bisschen drüber.
Fandst du?
Ja, fand ich. Kannst du es nochmal so formulieren, dass das alle verstehen?
Ist eine völlig andere Zeit gewesen, kannst du heute so nicht mehr sehen.
Danke, das gefällt mir sehr gut.
Also, kannst du gleich auch drücken, wenn du die Bibel richtig verstehen willst, musst du die Zeit verstehen, in der sie geschrieben wurde und was die Leute damit meinen. So, aber so ist es. Du hast es ja schon gesagt. Das, was wir heute, moderne Homosexualität, also zum Beispiel Partnerschaft auf Augenhöhe und so weiter, das gab es dann nicht.
Eben.
Das wurde nicht diskutiert, darum geht es gar nicht. Damals gab es diese Diskussion überhaupt nicht, da gab es überhaupt nicht die Vorstellung, man könnte auf diese Art und Weise zusammenleben. Punkt eins. Punkt zwei, gerade ich mache ja Social Media, ne? Ich arbeite ja als Social Media Manager.
Fuzzi ist, glaube ich, das.
Bitte was?
Fuzzi.
Also, ja, genau. Social Media Fuzzi. Und wenn man irgendwas von Kirche macht und da ist eine Regenbogenflagge oder da geht es um Homosexualität, schreiben die ganzen Heinis Levitikus 18,22 in die Kommentare. Mal. Immer, jedes Mal, die ganze Zeit. Und gerade diese Stelle, da kann man mal gucken, was vorher steht. Da steht nämlich auch, man darf keinen Sex haben mit einer Frau, die ihre Tage hat. Ob sich die Herrschaften, die das alles da reinschreiben, daran halten, ist die Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei ist aber, der Kontext sagt, du sollst keinen Sex haben, wenn daraus keine Kinder entstehen. Das ist für die Gesellschaft damals problematisch. Du sollst dafür sorgen, dass es Nachkommenschaft gibt. Das ist das Thema, dass du quasi Sex hast, ohne dass es der Gemeinschaft, der Gruppe, den Leuten damals genutzt hätte, indem Nachkommen produziert wurde. Das ist das Thema. Und Homosexualität ist dabei gar nicht das Thema, schon gar nicht, wie wir sie heute verstehen.
Gibt es denn da nicht ganz, ganz viele Sachen in der Bibel, von der wir sagen, das war damals gesellschaftlich anders konnotiert, das hatte eine andere gesellschaftliche Relevanz? Kommen wir dann überhaupt nicht in einen Bereich, wo wir sagen, ja, 80% ist eigentlich gar nicht so, wie wir das heute verstehen? welchen Wert hat das Buch denn dann noch?
Also ich würde mal sagen, wir machen es in anderen Bereichen der Bibel, machen wir es, also beim Lesen der Bibel machen wir es durchaus schon richtig, indem wir zum Beispiel den Bildern in den Geschichten auf die Spur kommen. Ja, und fragen, okay, welche Erfahrung wird denn hier vermittelt und welche Bilder kann ich erkennen? Also ich kann es jetzt leider nicht zitieren, aber irgendwo in der Bibel heißt es, du sollst keine Schalentiere essen. Ja, keiner, also ja, stimmt wahrscheinlich auch nicht, es gibt diese Gruppierung, aber die wenigsten würden das jetzt noch für bare Münze nehmen und sagen, ja, das ist jetzt göttlich gewolltes Gesetz.
Levitikus Kapitel 11, Vers 9 und 10. Von allen Tieren, die im Wasser leben, dürft ihr essen, aber Lebewesen, die im Wasser leben und keine Flossen oder Schuppen haben, seien euch abscheulich.
Weil die nicht wussten, wenn wir das nicht ordentlich kochen, dann gibt es da böse Lebensmittelvergiftung.
Ich kann es dir tatsächlich gar nicht erklären, weil ich den kulturellen Hintergrund jetzt so nicht präsent habe. Aber ja, wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Aber weißt du, Christoph, das Ding ist, ich finde gerade in Bezug auf das Thema der Homosexualität oder grundsätzlich Sexualität, es gibt so wunderbare Geschichten in der Bibel, die man aus meiner Sicht viel besser zur Rate ziehen könnte. Fangen wir doch mal an bei der Schöpfungsgeschichte. Ja? Also, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja? Damit beginnt das Erste Testament. Und am Ende dieser Schöpfungsgeschichte blickt Gott auf seine Schöpfung, die er geschaffen hat. Und es heißt, er sah, dass es gut war. Das heißt, die gesamte Schöpfung, das, was er kreiert hat, vielleicht so ist es besser, das, was er kreiert hat, ist in sich gut. Das heißt, wenn wir über Sexualität in unserem Kontext, im religiösen, im theologischen Kontext nachdenken wollen, und das wollen wir, dann muss immer die Beziehungsqualität gesehen werden zwischen Menschen, zwischen den Menschen, zwischen Paaren. Ja, und die Frage gestellt werden, fördert diese Beziehung zwischen wem auch immer das Leben, dann ist es gut, oder verhindert sie Leben, dann ist es schlecht.
Ich habe jetzt von euch schon verschiedene Beispiele gehört, dass wir da mit einem Buch, oder eigentlich sind es ja ganz, ganz viele Bücher, operieren, für das wir eigentlich noch einen Riesenberg von Sekundärliteratur brauchen oder aber eine sehr belesene Professorin, die uns das Ganze erklärt. Erstens, ist das so? Brauchen wir da Hilfe beim Verständnis der Bibel? Und wenn ja, wenn das überhaupt nicht unser Kontext ist, warum beschäftigen wir uns denn dann immer noch damit und wieso richten wir immer noch unser Leben danach aus?
Also, es ist definitiv ein Problem, dass man die Bibel, wenn man wirklich verstehen will, was damals gesagt worden ist, und nur daraus kannst du ja entwickeln, was das eigentlich für uns heute bedeuten könnte, dass das eigentlich nicht einfach so geht. Das ist ein Riesenproblem und dass du dafür was studieren musst, quasi was nachschlagen musst oder eine Fachfrau fragen musst, die dir das erklärt. Das ist definitiv ein Problem. Ich finde, du kannst auch die Bibel lesen und sagen so, ne, ich schlag mal auf und dann gucke ich mal, was mir der Text gerade sagen will und so. Das darfst du machen, nur du musst dir klar sein, dass du das so machst und darauf kannst du keine Regeln aufbauen, die andere Leute diskriminieren oder daraus kannst du keine, wenn du so mit der Bibel umgehst, kannst du daraus keine Regeln machen, die heißen, ja, das muss jetzt aber für alle gelten und so. Du musst dir klar sein, wenn du sagst, ich möchte das so nicht machen, ich möchte mir nicht Bibelkommentare durchlesen und Fachvorträge dazu anhören, dann musst du sagen, dann ist es wirklich nur deine eigene persönliche Beziehung dazu. Das ist völlig okay, aber daraus kannst du nichts bauen, was irgendwelche Ansprüche an andere formuliert. Das ist sowieso die Frage, ob man das generell tun sollte, aber da so auf gar keinen Fall damit umzugehen, auf diese Weise.
Die Sprüche in der Bibel, die wir heute als so homophob lesen, die sind damals also gesagt worden, Urs hat das gerade ausgeführt, weil eben Sexualität nur dazu da sein sollte, Kinder zu zeugen. Und das geht auf diese Art und Weise oder ging damals auf diese Art und Weise ja nun mal nicht. Warum hat sich das denn über Jahrhunderte dann weiter erhalten, als auch vielleicht sexuelle Ansichten ein bisschen liberalisiert worden? Hat die Kirche irgendwie einen Nutzen davon gehabt, dass sie homosexuelle Lebensgemeinschaften so unterdrückt hat?
Sexualität und Kirche, das war ja immer ganz, ganz schwierig, weil das hatte ja immer irgendwie so einen kultischen Status, ja, also gerade so das geweihte Amt, das zölibatäre Leben, ja, das musste geschützt werden von diesen bösen, widerlichen sexuellen Einflüssen von da draußen. Und wenn man schon über dieses, also ich rede jetzt aus dieser Sicht, ja, wenn man schon über dieses Thema sprechen muss, dann aber auch bitte nur naturalistisch geprägt, dass Das heißt also, wenn schon Sexualität, dann nur zum Fortbestand oder zum Erhalt der eigenen Spezies, ja, zur Produktion, muss man ja fast schon sagen, für Kinder. Ja?
Also du meinst, die geweihten Herren denken halt, ja, es geht leider nicht ohne.
Ja, immer dann, also ich immer dann, das meine ich zu erkennen, wenn das Thema Lust, ja, Erotik mit ins Spiel kommt, ja, dann werden sie immer sehr, sehr nervös, ja, und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Und dann lädst du dieses Thema kultisch auf, ja, und musst es irgendwie zu einem IBA-Thema erklären. Und wenn es dann auch noch um Homosexualität geht, ja, was man ja möglicherweise auch in den eigenen, also vielleicht ist man ja mit diesem Thema auch in den eigenen Reihen noch nicht so ganz fertig, ja, da kommt ja auch vielleicht einiges hoch, ja.
Echt, meinst du?
Ja, habe ich schon mal gehört, ja.
Ach echt? Mhm.
Dann verteufel ich das, weil, naja, dann versuche ich mit aller Gewalt, dieses Thema von mir fernzuhalten. Dadurch geschieht Missbrauch.
Ganz am Anfang haben wir eine Diskussion angestoßen, wie eigentlich die Position jetzt ist. Ich erinnere mich, es mag vielleicht 15 Jahre her gewesen sein, da sitzt der heutige Bischof des Ruhrbistums in einer Talkshow, sitzt da zusammen mit Rosa von Braunheim, bekannter Regisseur und man kann sagen Aktivist. Ich glaube, es war bei Anne Will.
Ja, Anne Will, ja.
Und die steigern sich in eine Diskussion hinein, die darin gipfelt, dass Bischof Overbeck sagt, aber sie wissen schon, dass Homosexualität Sünde ist. Das würde der heute, glaube ich, nicht mehr so sagen. Und es ist für Kirchenzeit ja gar nicht so viel Zeit vergangen, ne?
Nein, also gerade Herr Overbeck, ich glaube, er hat es sogar auch mal gesagt, dass er das so nicht wieder sagen würde. Und ich glaube, es ist ihm auch wirklich unangenehm, was damals passiert ist. Davor habe ich wirklich Respekt, weil das die wenigsten schaffen, das sagen zu können. Der hat sich da ja auch im vollen Ornat hingesetzt, ne? Also voll als Bischof erkennen. Ich glaube auch, das macht er heute auch nur noch, wenn er wirklich muss.
Bischof Overbeck wirbt inzwischen für eine neue Perspektive der Kirche auf homosexuelle und transidente Menschen. Für ihn widerspricht jede Form der Diskriminierung dem Plan Gottes.
Und ich glaube, bei Overbeck ist wirklich das passiert, was natürlich immer hilft. Der hat Menschen getroffen, die homosexuell sind. Der hat Menschen getroffen, die gläubig sind und gerne zur Kirche dazugehören wollen oder besser, nee, anders, von der Kirche akzeptiert werden wollen, wie sie sind, hat mit denen gesprochen und hat gemerkt, was das für einen Schmerz auslöst. Und dann hat das Nachdenken angefangen. Und das Nachempfinden, was vielleicht noch wichtiger ist, angefangen. Und dann hat er gemerkt, das geht so nicht, das kriege ich auch mit meinem Glauben nicht überein. Und er hat da wirklich eine starke Entwicklung gemacht, aber nicht nur er, ne, zum Beispiel. Es gibt durchaus noch andere Bischöfe, die da eine Entwicklung durchgemacht haben. Längst nicht alle, aber die ja. Und das ist gut, aber wie gesagt, weltweit gesehen ist das immer noch leider nicht nur für den Katholizismus ein Riesenproblem. Es gibt ja Länder, in denen es immer jetzt sogar noch verschärfte Gesetze gegen Homosexualität gibt, aus dem christlichen Glauben heraus begründet.
Ja, und dann kommt immer dieses Argument, ja, und wir dürfen ja über dieses Thema, also Homosexualität, wir müssen ja immer über dieses Thema auch im weltkirchlichen Kontext nachdenken und in anderen Bereichen der Erde, in anderen Bereichen der Kirche, ja, da sieht man das ja noch ganz anders. Deswegen können wir ja jetzt nicht so eine irgendwie schon im Vergleich damit liberal fortgeschrittene Haltung aus Deutschland nur befürworten.
Also gucken wir noch mal nach Rom. Also ja. Ich will es noch mal ein bisschen sortieren. Weil wir hier am Tisch, wir kennen alle Kirchenvertreter, ihr seid ja auch irgendwie welche, aber wir kennen Priester und Bischöfe, die uns die Frage, ist es Sünde, homosexuell zu sein, ganz klar mit Nein beantworten würden. Wie sieht es denn jetzt ganz oben aus beim Heiligen Vater?
Ja, also ich höre ihn im Flugzeug den berühmten Satz sagen, das war so eine spontane Reaktion auf die Nachfrage eines Reporters, wie er das halt so macht. Das kann auch mal ganz gefährlich nach hinten losgehen, aber egal, in dem Kontext sagte er den, wie ich finde, sehr, sehr guten Satz: Wer bin denn ich, einen Homosexuellen zu verurteilen? Mhm. So, und da wurden wir natürlich alle hellhörig und haben gedacht, oh, passiert jetzt vielleicht etwas, ja. Dann kam, Urs, wann war es? Im letzten Jahr doch erst, ne? Die Erlaubnis aus Rom, dass auch homosexuelle Paare eine Segnung erfahren dürfen.
Ja, aber nur ganz schnell.
Ja.
Ganz schnell. Ein paar Sekunden.
Nur ganz schnell? Erzähl das kurz. Was heißt nur ganz schnell?
Ja, also... Es darf nicht um Gottes Willen mit Liturgie verwechselt werden und es darf nicht mit einer Ehe verwechselt werden. Deswegen, genau. Wir reden hier von wenigen Sekunden, sagt ein offizieller Sprecher, aber zuerst.
Also so im Vorbeigehen darf man die mal segnen.
Ja genau, vielleicht noch draußen nicht, vor der Tür.
Es soll auch keiner sehen.
Also keine, auf keinen Fall eine Zeremonie.
Genau,
ja. aber segnen darf man die, weil man darf ja in der katholischen Kirche alles segnen, ne? Einbauküchen und so weiter.
Genau. Und das Wichtige war aber, was ich eigentlich noch interessanter fand daran. Zuerst dachte ich, das ist eine Zurechtweisung Richtung Deutschland und Westeuropa. So, denkt ja nicht, dass ihr da ein Riesending draus machen könnt. Aber dieser Sprecher, der das gesagt hat, hat das gesagt zur Beruhigung vor allem, muss man sagen, der afrikanischen Bischofskonferenz und der anderen Leute, um das zu relativieren. Um denen zu sagen, nein, eigentlich ist noch alles beim Alten, ruhig, ne, weil es eine riesen Aufregung gab in großen Teilen der Welt, die gesagt hat, was macht der Papst da, wir wollen das nicht, das ist ja furchtbar, Verrat, Schisma, was da alles aufgefahren wurde. Ja.
Schisma, die Gefahr der Kirchenspaltung, auch wieder so ein Fachbegriff, kriegst du eigentlich eine pastorale Hilfe vor, weil es auch ein Fachbegriff ist. Also, der Papst hat im Flugzeug gesagt, wer bin ich, dass ich Homosexuelle verurteile? Ja, dann gibt es jetzt seit einiger Zeit die Möglichkeit, eben homosexuelle Paare zu segnen, aber bitte nur ganz schnell und nebenbei, damit kein großes Tamtam darum gemacht wird und es nicht mit einer richtigen Zeremonie verwechselt wird. Jetzt gibt es aber weitere Papstaussagen, die relativ jung sind, Alex.
Ja, sehr jung und da, naja, bekräftigt er eigentlich nur noch mal wieder das naturalistische Argument, also das heißt, nein, das sei nach wie vor ein sündhaftes Verhalten, ja, weil aus homosexuellen Partnerschaften eben keine Nachkommen hervorgehen können. Ja?
Naturalistisch ist hier nicht zu verwechseln mit natürlich oder wie meint er das? Oder in deren Sicht, das ist nicht natürlich, weil das ist ja eine wichtige Diskussion.
Also ich verstehe den Papst an der Stelle so, dass er bekräftigt, dass es für ihn nicht und damit die Kirche nicht natürlich ist. Es ist kein natürlicher Akt.
Und wir wissen aber natürlich, Homosexualität gehört bei Menschen wie im Tierreich zur Natur dazu, je nach Spezies 10%, mal mehr, mal weniger. Einer Population sind homosexuell.
Nochmal, es ist die gesamte Geschöpfung, gesamte Schöpfung gemeint, wenn es heißt, und Gott sah, dass es gut war.
Also wenn es das gibt, dann kann es nicht schlecht sein.
So.
Ja. Kämen wir natürlich zu anderen Dingen, die es auch auf der Welt gibt, die schlecht sind, aber die würdest du sagen, die sind halt nicht natürlich,
ja,
oder nicht
Schöpfung. Nochmal, es muss immer um die Beziehungsqualität gehen, beziehungsweise anders ausgedrückt, fördert es das Leben? Geht es um das Leben? Wie sieht es aus?
Mhm. Ja. Also und hier, genau, es steht ja auch hier, hast du eben auch, der Römerbrief, ne? Sie gaben den natürlichen Verkehr auf, indem sie Mann und Mann miteinander Sex hatten. Und auch hier, wenn man sich da nicht einarbeitet, was hat Paulus gemeint, gibt es natürlich riesige Missverständnisse. In der Zeit von Paulus gab es ganz viel Sexualität zwischen Männern, die auf Machtmissbrauch, also letztlich Vergewaltigung, zurückzuführen war. Darum, da sind sich die Exegetinnen und Exegeten einig, darum ging es eigentlich. Also zum Beispiel...
Exegeten sind Menschen, die Bibel
genau, erforschen. So Leute, so Bibelforscherinnen und Forscher. Das sind Exegeten. Und die haben gesagt, wenn zu der Zeit das so war, das haben wohl in Griechenland ist das wohl viel passiert, hatten Männer, Sklaven in dem Fall, junge Sklaven, mit denen sie machen konnten, was sie wollten. Und man hatte, das war wohl auch allgemein bekannt und auch anerkannt, mit denen hatte man dann auch Sex. Und Paulus hat das als wieder natürlich angeprangert. Warum? Weil er sagt, der Natur der Sexualität entspricht es, dass sie in Freiheit, also in gemeinsamer Freiheit entsteht und für beide, die das frei eingehen, dass man da dann ein natürliches, wundervolles Erlebnis hat. Und wenn man sozusagen gegen den Willen einer anderen Person hat, dann ist das wieder natürlich, dann ist das nicht der Sinn und Zweck von Sexualität. Und darum geht es bei fast allen Stellen, fairerweise nicht bei allen, aber bei fast allen Stellen, die immer wieder angeführt werden, geht es darum, dass hier eigentlich es um Missbrauch, Vergewaltigung und so weiter geht, weil der gerade, wenn Männer mit Männern in der Zeit Sex hatten, gang und gäbe war. Eben weil zu der Zeit diese Art von Homosexualität, wie wir sie uns heute vorstellen, nicht existent war.
Es war ein Ausdruck von Macht.
Ja, genau. Es war Macht. Es ging um Macht. Und dagegen geht es. Sexualität soll machtbefreit sein.
Ich spiele nochmal den Advocatus Diaboli, ja, den Anwalt des Teufels, der an dieser Stelle sagen würde, alle konservativen Knochen werden dir doch jetzt entgegenschleudern. Ja, aber das steht da ja nicht.
Also genau.
In der Bibel.
Ja, das steht da. Und ich würde sagen, doch, das steht da. Wenn man die Bibelwissenschaft ernst nimmt, steht genau das da.
Genau das steht da.
Genau. Richtig. Und das sind immer die Punkte, wo die auf einmal sagen, ja, dann müssen wir das aber, was da steht, wörtlich nehmen. Ne? Aber alle, wenn du die fragst, ja, aber hier, da gibt es ja tausend andere Stellen, wo man sagt, das können wir doch gar nicht wörtlich nehmen, oder da wissen wir, das ist falsch, ja, das ist einfach naturwissenschaftlich falsch, ne? Der Hase käut nicht wieder, ja, den Mümmel sehen und dann steht da in der Bibel, der käut, wir wissen doch, dass es falsch ist.
Es kommt immer darauf an, welche Brille du aufsetzt, ja, und durch welche Brille du die Bibel dann zu verstehen glaubst.
Und jetzt mache ich mal Whataboutism,
ja.
Ist mir aber egal. In Deuteronomium 15,4 steht, es darf keine Armen auf der Welt geben. So, wenn du willst, dass es dir gut geht, sorg dafür, dass es keine Armen gibt. Warum nimmt das keiner wörtlich? Warum läuft keiner rum und geht ständig allen damit auf den Sack? Das wäre doch mal was. Ich glaube, da würde man auch ein paar Verbündete finden und sagen, gut, Papst Franziskus sagt ja auch, ne, die Wirtschaft tötet und so weiter. Warum macht man da nicht Riesenstress draus?
Bleiben wir mal beim Papst, ja. Du sollst nur einen Vater nennen und das ist dein Vater im Himmel, ja.
Genau.
Ein Ehrtitel des Papstes lautet Heiliger Vater.
Genau. Und ja, alle anderen Paters, die ganzen Patres, die rumlaufen, die alle Vater heißen, biblisch verboten, interessiert keine Sau, interessiert niemand.
Das ist ja so nicht gemeint, das muss man ja im jeweiligen Kontext genau. sehen, das ist ja ganz wichtig.
Ja, ja.
Also würdet ihr sagen, links wie rechts sucht sich gerne das aus, was es wörtlich nimmt und was nicht wörtlich genommen wird. Es gab lange Zeit, glaube ich, so die Einordnung, weil der Papst eben gesagt hat, wer bin ich, dass ich da Kritik übe. Also homosexuell sein ist keine Sünde, weil man sich das ja auch nicht aussucht, aber homosexuelle Handlungen sind Sünde. Ist also, das so?
Da kotze ist das noch so? Da kotze ich im Schrei.
Sag mir erst, ob das so ist.
Bevor das ist so, weil das ist der gängige Spruch, die alle immer sagen, nein, Gott hasst nicht den Sünder, Gott hasst die Sünde. Ne? Also das heißt, du darfst natürlich schwul sein, also und schwul sein an sich ist keine Sünde, du darfst es nur nicht ausleben. Was ist denn das für Verständnis von Existenz?
Und hey, ich begleite dich auch im Annehmen dieser schweren Bürde.
Na, und das, dass du diese Last tragen musst, tut mir so leid. Zu sagen, dass Handlungen sozusagen nicht zu deinem Sein dazugehören, ne? Das trennen wir voneinander. Ne? Das eine ist die Tat und das andere ist die Persönlichkeit.
Ja, ist schwer. Vor allen Dingen kriegst du die Hupe, weil es schwer verständlich ist.
Ja, genau.
Sag's noch mal ein bisschen einfacher.
Genau, also zu sagen, du bist, wie du bist, das hat mit deinen Handlungen nichts zu tun. Ich sage, unsere Handlungen drücken doch aus, wer wir sind. Und jemand zu sagen, du bist so, du darfst aber nicht ausleben, also das nicht ausleben, obwohl es niemand anders schadet, obwohl es niemanden schadet, das ist geistlicher Missbrauch.
Missbrauch wird noch perverser. Ich kann ja auch sagen, ja, es ist eine Prüfung, die Gott dir da auferlegt
hat. Ja, es ist eine Prüfung, drauf geschissen.
Es kann sein, dass einige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts jetzt ein bisschen verwirrt sind, weil ihr sprecht die ganze Zeit von denen, von so ein bisschen so einem ominösen Die, die sagen das.
Ja, ja.
Im Blick von vielen Leuten, die außerhalb von Kirche stehen, seid ihr doch die. Weil ihr seid ja, auch habe ich es eingangs ein bisschen falsch gesagt, sowas wie Assistenz und Hilfspriester, das ist sehr kompliziert und haben wir jetzt nicht die Zeit, das zu erklären. Ja. Aber ihr seid ja, also ihr habt euch im Dom auf den Teppich gelegt und habt dem Bischof auch eine Treue geschworen. Ihr gehört ja irgendwie zu dem Laden mit dazu, habt jetzt aber ein sehr deutliches Bild von diesem Sachverhalt und sagt sehr eindeutig und sehr klar, wie furchtbar ihr das findet, wie die Kirche mit Homosexuellen und Homosexualität umgegangen ist. Wer ist denn dieses ominöse Die, von dem ihr die ganze Zeit sprecht? Wer ist das?
Sind Leute, die ein sehr wörtliches Verständnis von der Bibel haben und, wenn man ihnen gut will, sagen will, die wollen die Welt retten und die wollen die einzelnen Leute retten, die dann wirklich denken, so, die schwulen Menschen, die kommen alle in die Hölle und ich will die warnen, das ist das Positivste, was man sagen kann. Im negativen Fall kann man sagen, Leute, die vielleicht auch Probleme mit ausgelebter Sexualität haben und so weiter und die glauben, und das finde ich auch dabei problematisch, es ist so vieles problematisch, aber das finde ich dabei auch problematisch, die letztlich sagen, wenn wir das nicht mehr machen, sind wir nicht mehr katholisch. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Diese eine Frage soll entscheidend dafür sein, ob man katholisch ist oder nicht.
Gedanken halten wir fest, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will das vorher noch ergänzt wissen. Das ist jetzt nicht eine Gruppe, die sich jeden Dienstag irgendwo trifft, sondern das ist eine Bewegung innerhalb der katholischen Kirche. Wie würdest du es sagen?
Ja, ganz genau so. Es ist eine Bewegung, die einfach diese Idee von Sündhaftigkeit beim Thema Homosexualität, das steckt so tief in der DNA dieser Kirche, ganz tief drin, ja, dass es über die Jahrhunderte hinweg so schwierig ist, sich von diesem Wahnsinn, von diesem nicht zu begründenden Wahnsinn zu befreien. Mhm. Und das ist schade. Und du hast ja eben zu Recht uns angesprochen, ja, wir sind ja sogar Kleriker, ja, wir gehören zu denen, da hast du absolut recht. Ich fühle mich aber in jedem Fall dem Menschen gegenüber verpflichtet, ja, dem Menschen gegenüber, der Schöpfung gegenüber verpflichtet und die kann, nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, ja, aber wenn eine Beziehung gut ist, ja, wenn Liebe in dieser Beziehung steckt, dann steckt auch Gott da drin und dann habe ich es nicht zu verurteilen.
Hallo!
Nehme ich freiwillig zwei.
Ja, so, werde ich so notieren.
Aber was du sagst, es steckt in der DNA der Kirche, gerade mit Sexualität. Ich will mich hier überhaupt nicht zum Opfer stilisieren, also zum Opfer machen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich kann nur dazu sagen, ich weiß, in vorpubertären Zeiten, weiß ich noch ganz genau, dass ich darüber nachgedacht habe und gedacht habe, oh bitte, lieber Gott, bitte mach, dass ich nicht schwul bin. Und zwar nicht, weil ich dann sündhaft bin, sondern weil ich wusste, dann habe ich hier im katholischen Sauerland, dann habe ich Schwierigkeiten. Dann wirklich.
Ihr habt gerade gesagt, dass das ein Thema ist, das so omnipräsent ist, dass ja überproportional eigentlich vertreten ist. Deshalb, und das mag jetzt sehr evangelisch von mir sein, aber was sagt eigentlich Jesus dazu? Und dann gebe ich mir selbst eine pastorale Hupe. Ja. Aber es würde mich trotzdem interessieren, bei all dem, über was wir das gerade gesprochen haben. Was sagt Jesus dazu, wenn ich richtig informiert bin? Ziemlich wenig, ne?
Gar nichts.
Ja, weil es für ihn kein Thema ist.
Gott sei Dank, der ganze Fickelkram, da könnte er. Ist für mich sehr erlösend, dass der Herr damit nichts am Hut hatte.
Zu Partnerschaften und so hat er ja schon was gesagt.
Ja,
ne?
Partnerschaften. Aber Sexualität an sich sagt er gar nichts. Und zu Homosexualität, also weiße Sexualität kann ich jetzt nicht genau. Vielleicht
Wer
kann man das
bist
irgendwie
du,
so.
Fragt er. Ja. Und was möchtest du, dass ich dir tue?
So sieht's aus. Und. Zu Homosexualität.
Was heißt das? Wo kommt das vor? Oder warum sagst du das jetzt?
Das sage ich, weil das die Ausgangshaltung ist des Mannes aus Nazareth.
Wenn er Leute trifft.
In der Begegnung von Menschen. Es ist völlig egal, welche sexuelle Orientierung sie verfolgen. Wer bist du und was möchtest du?
Die Zeit ist um, meine Herren. Jetzt wird abgestimmt, auch wenn ich schon so ein bisschen vorausahnen kann, was das Ergebnis vielleicht ist. Ich frage also, ist es Sünde, schwul zu sein? Urs?
Nein.
Alex?
Nein.
Christoph? Nein. Dreimal nein. Wie denkt ihr über das Thema und was habt ihr in diesem doch nicht ganz einfachen Feld in den letzten Jahren so erlebt? Wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Zum Schluss zählen wir noch den Einsatz der pastoralen Hupe. Die ist heute sehr heiß gelaufen und am heißesten gelaufen ist sie bei Alex. Du hast aber diese eine Predigt hätte auch fast drei Hupen verdient gehabt, aber du hast sie ja zum Glück sportlich genommen. Welches Wort muss denn der liebe Alex in einem der nächsten Podcasts einbauen, Urs?
Fanschal.
Ja, okay.
Und wir hören uns beim nächsten Mal, dann stellen wir uns diese Frage.
Ist es Sünde, katholisch zu sein?
Bis dahin, tschüss.
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ja, also.
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme Manuela Reiser. Ton und Schnitt Johannes Kasser.